Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mythos Dresden. Dresden gilt als eine Stadt mit einer eigenen und auch sehr eigenwilligen Identität. Und die hat viel mit Vergangenheit zu tun. Dresden als barocke Residenzstadt, Kulturstadt, Kunststadt, als Florenz an der Elbe. Noch wichtiger für diese eigenwillige Identität der Stadt, die sich aus der Vergangenheit speist, ist aber ein anderes historisches Ereignis. Die Bombardierung Dresdens im Februar 1945 durch alliierte Bomber. Was damals, vor 75 Jahren geschah, Tobias Barth erinnert.
Achtung, Achtung, wir geben eine Luftlagemeldung. Feindliche Bomberverbände im Raum von Hannover, Verden, Leipzig und Brandenburg.
Sie kommen von den Startrampen am Ärmelkanal. 244 Flugzeuge nehmen Kurs auf Dresden. Im Tagesbefehl der 5. Bomberflotte der Royal Air Force wird die Stadt als größte bebaute Fläche, die noch nicht bombardiert wurde, bezeichnet. Die Stadt unbenutzbar machen, das ist der Auftrag an die Piloten. Kurz nach 10 Uhr abends starten sie die erste von 4 Angriffswellen, spucken tausende Startbrandbomben und hunderte Sprengbomben. Das Grauen der Nächte und Tage nach dem 13. Februar hat sich tief eingebrannt in das kollektive Gedächtnis der Stadt. Mehr noch als das Schweigen der zigtausenden Toten.
Die kamen alle auf dem Altmarkt, da war ein großer Feuerlöschteich angelegt worden.
Eine Zeitzeugin in einer Aufnahme des MDR von 1995.
Kamen alle in diesen Feuerlöschteich rein. Wasser war natürlich keins mehr drin. Das war ja verdünstet. Die kamen dort rein, wurden übergossen und das Ganze wurde angezündet, damit sie schnell verbrannt waren, weg waren. Und was dann noch gefunden wurde, das wurde auf Pferdefuhrwerke geladen, wie es war. Beine, Arme, alles hing so raus und nach dem Heidefriedhof gefahren.
Über die Opferzahlen wurde jahrzehntelang gestritten. Das Propagandaministerium unter Josef Goebbels lancierte nach dem Angriff sechsstellige Zahlen an die Auslandspresse. Von bis zu 275.000 gemeldeten Toten ist die Rede. 2009 kam eine Historikerkommission zu dem Schluss, dass etwa 25.000 Tote zu beklagen sind. Schon wenige Tage nach dem Bombenangriff beginnt auch, was 75 Jahre später nicht aufgehört hat, der propagandistische Gebrauch Dresdens. In den Zeitungen ist die Rede von einer nie dagewesenen Abscheulichkeit, die, Zitat, von den Juden aufgepeitschten Luftgangster hätten bewiesen, worauf es ihnen ankomme, nämlich deutsche Kulturgüter zu zerstören und das deutsche Volk zu schädigen. Im Radio spricht der Generalbevollmächtigte für die politische Organisation des Großdeutschen Rundfunks, Hans Fritzsche.
Die westlichen Demokratien haben in ihrem Kampf gegen die eingebildete deutsche Gefahr das Tor der Hölle geöffnet. Sie werden so oder so von dieser Hölle verschlungen werden.
In diesem Februar 1945, 3 Monate vor der Kapitulation, muss Hans Fritzsche mythologische Kategorien bemühen für seine Durchhalterhetorik.
Sie haben die apokalyptischen Reiter gegen uns entfesselt, aber sie sind nicht die Männer dazu, diese Scharen zum Stehen zu bringen, wenn sie sich gegen sie selbst wenden.
Da ist von Terrorangriff die Rede, vom Martyrium Dresdens. Die Opfer seien wie die Frontkämpfer Märtyrer der Idee vom Lebenswillen des deutschen Volkes. 75 Jahre später fällt vor allem die Langzeitwirkung dieses rhetorischen Giftes ins Auge, seine Anschlussfähigkeit für völkisches und nationalistisches Fühlen heute. Fast jeder rechtsextreme Aufmarsch in Dresden speist sich aus diesem Geist. Bis heute auch umkämpft ist die Frage, gab es nach dem Bombardement Angriffe von Tieffliegern auf fliehende Menschen? Die Geschichtswissenschaft sagt eher nein. Die Erinnerung vieler Zeitzeugen und Hobbyhistoriker aus Dresden sagen ja. Dieses Narrativ wurde schon in der DDR benutzt. Hier ein Ausschnitt aus einer Reportage von 1955.
Und dann geschah das Entsetzliche. Sprengbomben, Brandbomben krachten in die wehrlosen Menschen hinein. Und die übrigen wurden systematisch im Tiefflug mit Bordwaffen abgeschossen wie tolle Hunde. Nein, es war keine Kriegshandlung. Es war ein grauenhafter Massenmord, der damals hier verübt wurde.
Die Historiker und auch geschichtspolitische Journalisten tun jeden Augenzeugen einzeln ab. Das ist wie eine Schneeflocke, die schmilzt. und dann ist sie wieder Wasser.
Gerd Bürgel, hier in einer Aufnahme von 2013, ist in Dresden bekannt durch seine Vorträge. Für seine Website Dresden Dossier 1945 sammelte der ehemalige Ingenieur mehrere hundert Augenzeugenberichte und kontaktierte Zeitzeugen.
Und ich habe ganz einfach mal gesagt, ich mache aus den vielen Schneeklumpen mal einen Schneeball und den presse ich zusammen. Und jetzt habe ich einen Eisklumpen, den Sie nicht mehr wegdiskutieren können.
Er trifft den Nerv vieler Dresdner, die sich mitunter beleidigt fühlen von seriöser wissenschaftlicher Forschung, die eben keinen Beweis für Tiefliegerangriffe feststellen konnte. Im Jahr 2000 zum Beispiel prallten auf einer Podiumsdiskussion mit den Luftkriegsexperten Götz Berganda und Helmut Schnaz im Stadthaus Dresden Historiker und Zeitzeugen aufeinander.
Und auf der Fahrt nach Greischa haben wir auch wieder einen, oder ich mit meinen Brüdern und mit meiner Mutter, einen Tieffliegerbeschuss erlebt. Und es sind nicht alle mit dem Leben davon gekommen. Es hat mich unheimlich aufgeregt. Ihre Beschreibung von Herrn Berganda im Buch, dass Sie das negieren mit den Tieffliegern und jetzt von Herrn Dr. Schnaz. Und diese Emotion, diese Empörung heute hier, die müssen Sie verstehen. Das ist einfach eine Gemeinheit, was Sie da zu Papier gebracht haben.
Der Koblenzer Historiker Helmut Schnaz argumentiert, es habe vereinzelte Luftkämpfe zwischen deutschen und US-amerikanischen Jagdflugzeugen gegeben. Diese seien von den Menschen am Boden als Tieffliegerangriffe missdeutet worden, weil die Maschinen on desk, also bis in Bodennähe gegangen sind, und weil die Jagdflieger einander beschossen. Eindeutige Archivdokumente oder Sachzeugen für Tieffliegerangriffe konnte die Historikerkommission nicht ermitteln. Die meisten Forscher gehen heute davon aus, dass es keine Tieffliegerangriffe gegeben hat. Die Debatte darum ging auch nach dem Arbeitsende der Historikerkommission 2010 weiter. Sie ordnet sich ein in die große Erzählung vom Volk von Opfern, vom deutschen Opfermythos. Der Lokalhistoriker Gerd Bürgel tritt mit seinen Vorträgen über die vermeintlichen Tieffliegerangriffe inzwischen auf Podien der AfD auf, die eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur anstrengt. Nach wie vor bleibt der Diskurs über Tieffliegerangriffe, alliierten Bombenterror und vor allem die Phrase vom Bombenholocaust vor allem eins: quälend für Dresden, störend für das angemessene Gedenken und spaltend für die Gesellschaft.
Das meint Tobias Barth. Dresden war nicht die einzige deutsche Stadt, die im Zweiten Weltkrieg bombardiert wurde. Auch Paderborn, Würzburg oder Köln, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, wurden schwer beschädigt und zählten viele Tote. Trotzdem spielt in keiner anderen deutschen Stadt die Bombardierung und der Kampf um das richtige Erinnern an diese Bombardierung eine solche Rolle wie eben in Dresden. In keiner anderen Stadt ist dieses Erinnern auch so politisiert. Wie es dazu kam? Bastian Brandau erzählt dieses Ringen um die Erinnerung in Dresden seit 1945 bis heute.
Es war Josef Goebbels, der die Bombardierung Dresdens 1945 umgehend für die NS-Propaganda nutzte. Er setzt die Legende von einer unschuldig zerstörten Kulturstadt voller Flüchtlinge in die Welt. Auch die Toten instrumentalisiert er, vervielfacht die Zahl in Berichten. Aus den bis zu 25.000 belegten Toten werden Hunderttausende. 250.000 Dresdner Tote, die Zahl ist bis heute auf Nazi-Aufmärschen zu lesen. Oder in Zuschriften, die der Deutschlandfunk von Hörern erhält, wenn wir die Zahlen nennen, die eine Historikerkommission vor 15 Jahren ermittelt hat. Trotzdem, viele der Nazi-Legenden halten sich bis heute.
Soweit wie mir bekannt ist, ist Dresden von den deutschen Städten am meisten zerstört worden, hat die meisten Menschen Opfer zu beklagen.
Es gibt auch andere
Kapitel. Was ist denn da für eine Stadt?
Ebenso hartnäckig wie die stark überhöhten Opferzahlen halten sich die Legenden von Phosphorbomben und Tieffliegerangriffen auch sie längst widerlegt.
So stellt sich die sinnlose Bombardierung Dresdens als ein brutaler Gewaltakt imperialistischer Machtpolitik dar.
Die DDR-Staatsführung, hier der Vorsitzende des Ministerrats Willi Stoff bei der Gedenkfeier 1970, übernimmt Aspekte der NS-Propaganda. Die USA sind wieder der Feind. Aus der DDR-Zeit stammen Gedenksteine wie der in Dresden-Nickern, in dem der Opfer des, Zitat, anglo-amerikanischen Bombenterrors gedacht wird. 2016 beschließt der Dresdner Stadtrat auf Initiative der Grünen, den Gedenkstein mit einer Kommentierung zu versehen. Umgesetzt ist dies bisher nicht, die Gegenwehr bis in bürgerliche Kreise groß. Der Gedenkstein, ein beliebter Pilgerort für Neonazi-Demonstrationen. An denen beteiligen sich in den 2000er Jahren bis zu 6.500 Menschen. Der Aufmarsch 2005 gilt als der bis dahin größte Neonazi-Aufmarsch in Europa. Jahrelang marschieren die Neonazis im wiedervereinigten Deutschland ohne sichtbare Gegenwehr durch Dresden. Auch weil ihr Gedenken an die Dresdner Toten anschlussfähig ist an das offizielle Dresdner Gedenken der Zeit. Es sind die Zeiten, in denen Ministerpräsident Kurt Biedenkopf den Sachsen bescheinigt, immun gegen Rechtsextremismus zu sein. Erst langsam formiert sich Gegenprotest, koordiniert durch das Bündnis Dresden Nazifrei. 2010 gelingt es Protestierenden, den Neonazi-Aufmarsch zu blockieren. Die Stadt gründet die AG 13. Februar. Eine Menschenkette am Abend des 13. Februars schützt seit 2010 das Dresdner Zentrum vor den Neonazis symbolisch. Die Art des offiziellen Gedenken wandelt sich. Neonazis weichen für ihre Demonstrationen auf den Stadtrand aus. In den letzten beiden Jahren jedoch sind sie wieder in der Altstadt unterwegs, planen auch für Samstag dort eine Demonstration.
Der Krieg war schon entschieden, die Stadt war überfüllt mit unzähligen Flüchtlingen aus den deutschen Ostgebieten.
Auch der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke bemüht in seiner Dresdner Rede Anfang 2017 die Nazi-Legenden zur Bombardierung Dresdens. Geschichtslehrer Höcke hatte 2010 selbst am Neonazi-Aufmarsch teilgenommen.
Ja, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, wir alle verfolgen die furchtbaren Ereignisse des Syrienkrieges und die Geschehnisse in Aleppo.
Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert bei der Einweihung des Monuments vor der Frauenkirche im Februar 2017. Die drei senkrecht aufgestellten Busse erinnern an eine Straßensperre in Aleppo. Gedacht werden soll 2017 in Dresden auch Opfern aktueller Kriege. FDP-Politiker Hilbert erhält Morddrohungen, nachdem er in einem Interview sagt, Dresden sei in der NS-Zeit keine unschuldige Stadt gewesen. Der 48-Jährige kann tief ergriffen von den Erinnerungen in seiner Familie an 45 erzählen. Wenn er sich mit Jugendlichen und Zeitzeugen trifft, weiß aber auch er, dass in den nachfolgenden Generationen das Thema an Bedeutung verliert.
Wir wollen nicht, dass das Gedenken an den 13. Februar, die Zerstörung unserer Stadt, missbraucht wird, Umdeutungsversuche gibt und auch man aus dem Erinnerung versucht zu löschen, von welchem Boden ist der Krieg ausgegangen, welches Leid ist über andere Völker gekommen und hat dann am Ende auch die Rückkehr zum deutschen Boden zurückgeführt und auch bei uns viele Zivilisten getroffen.
Das offizielle Gedenken in Dresden hat sich gewandelt. Die Stadt gedenkt am 13. Februar seit einigen Jahren offiziell der Opfer von Krieg und Gewalt allgemein. Doch warum ist Dresden die wohl einzige deutsche Stadt, in der dieses Gedenken nicht am 27. Januar oder am 8. Mai stattfindet, also den Tagen der Auschwitz-Befreiung oder des Kriegsendes, sondern am Tag der Bombardierung der eigenen Stadt und das in einem solchen Aufwand?
Während auf der anderen Seite der Elbe die Semper-Synagoge brannte und zahlreiche jüdische Geschäfte zerstört wurden, verwies man die Familie Kussi vom Gelände ihres eigenen Unternehmens und verhaftete Werner Kussi.
Der Mahngang Täterspuren begibt sich jedes Jahr im Februar an die Orte von NS-Verbrechen in der einstmals braunen Musterstadt Dresden, veranstaltet vom Bündnis Dresden Nazifrei.
Es gab in Dresden auch Täter, die zum Beispiel gab es da hohe Nazi-Kader und es gab viel Rüstungsindustrie.
Sagt Johannes Schumann, der sich bei verschiedenen Bündnissen in Dresden engagiert.
Und ich will keine Zahlen jonglieren, es gibt auch Städte, die wurden noch viel härter getroffen als Dresden und die machen nicht so ein Theater daraus. Ich finde es total tragisch, dass da ein Haufen Menschen gestorben ist. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, irgendwie zu vergessen, dass durch diesen unmenschlichen Krieg da ein Haufen Leute gestorben sind. Es geht nur darum, dass man auch mal thematisiert, Leute, es gibt einen Grund, warum Dresden bombardiert wurde. Es gibt einen Grund, warum in Dresden viele Leute gestorben sind.
Die Diskussion um das Gedenken hat sich zum 75. Jahrestag der Bombardierung nicht beruhigt. Im Gegenteil, der Mythos Dresden scheint wieder aufzublühen. Kameradschaften und die AfD zeigen Präsenz, auch andere extrem rechte Gruppierungen. Und auch CDU und FDP wollen die Dresdner Toten vom 13. Februar 1945 wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. Vertreter der beiden Parteien planen eine Verlesung der Namen der Getöteten, ohne zwischen NS-Opfern und NS-Tätern zu unterscheiden. Darüber ist man beim Bündnis Dresden Nazifrei schockiert, ebenso vom Vorhaben der AfD, großformatige Fotos von Bombentoten zu zeigen. Das Gedenken in Dresden mache aus ihrer Sicht Schritte rückwärts, sagt Sprecherin Rita Kunert.
Und irgendwie erwarten wir auch von der Stadtspitze eine klare Aussage zu diesem Datum und dazu, dass es wieder missbraucht wird für irgendwelche Opfermythen und irgendwelchen Gedenkzirkus, der eigentlich nicht in die heutige Zeit passt.
nach wie vor stark umkämpft, das Erinnern an die Bombardierung in Dresden. Morgen wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Dresden sprechen und am Samstag ist wieder ein sogenannter Trauermarsch von Neonazis angemeldet. Gegendemonstranten wollen den Aufmarsch verhindern.